grüße euch. Wenn wir hier zusammenkommen, möchte ich noch ein kurzes Wort dazu sagen. Was ist das eigentlich, wenn wir einen Gottesdienst halten? Es geistert heute ja die verrückte Vorstellung durch viele Köpfe. Gottesdienst, da dienen wir Gott. Das machen die Heiden. Die Heiden meinen, sie machen Gott einen Spaß oder bringen ihm ein Opfer, wenn sie ihm dienen. In unserem christlichen Gottesdienst ist es ganz anders. Es gibt nur einen, der da dient, das ist der lebendige Gott selber. Und der dient uns. Unsere Gesänge können sich gar nicht messen mit den Gesängen, die die Engel in der Ewigkeit Gott darbringen. Darum ist auch nicht so, dass Gott auf unsere Tonkompositionen wartet. Was ist der Witz vom Gottesdienst? Er will, der lebendige Gott will sich uns offenbar machen. Und das macht er immer durch sein Wort. Nicht durch die Töne, er macht es durch sein Wort. Und das Einzige ist, Herr, ich will hören. Ich will dir begegnen, will hören, was du mir heute schenkst. Das immer, gehen wir immer beschenkt weg. Und die Erwartung ist groß, Herr, ich will dir begegnen. Nicht Menschen, ich will dir begegnen in deinem Wort. Darum wollen wir beten. Herr, das ist so groß, dass du zu uns kommst. Uns wird bewusst, wie wenig wir auch in der Lage sind, dich zu empfangen. Unser Leben ist schmutzig. Uns betrügt auch, wo wir wider dich gehandelt haben, gesündigt haben. Aber du kannst uns reinigen. Das ist das Wunderbare. Du kannst Lasten wegnehmen. Und dann wollen wir dein Wort hören. Rede, Herr, dein Knecht hört. Amen. Ich habe für heute ausgesucht eine Gleichnisgeschichte, Beispielsgeschichte. Ist auffallend, wie viel Jesus Geschichten erzählt hat. Bei uns ist ja oft so, dass wir immer theoretisieren über den Glauben. Ich finde das ganz wunderbar. Jesus hat immer Bilder erzählt. War immer interessant. Bei Jesus findet er fast nie einen theoretischen Satz über das Reich Gottes. Er hat immer an Bildern klargemacht, was das Reich Gottes ist. Die ganzen Gleichnisse in Matthäus 13, alle vom Reich Gottes, hat Jesus erklärt, wie das ist. Vom Samenkorn, das ausgestreut und das Frucht bringt und so weiter. Und da haben wir ein ganz wunderbares Gleichnis, das nur im Lukas-Evangelium steht. Und darum ist es gut, dass wir verschiedene Evangelien haben, weil die ganz andere Eindrücke mitgenommen hat. So wird es auch von so einer Rüste gehen, dass der eine das mitnimmt und der andere was anderes. Und im Lukas war das ganz wichtig, die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, Lukas 16, Vers 19 bis 31. Vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen. Also ganz einfach, Leinen war Unterwäsch und Purpur war oben drüber. Aber ganz echt, das war damals eine Sache, wer echtes Leinen als Unterwäsche trug. Und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer, mit Namen Lazarus. Der lag vor seiner Türe voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von euch, von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der reiche Mann: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Ich habe immer Sorge, dass ich zu laut rede, wenn ein Mikrofon da ist. Der Saal ist ja gar nicht so groß. Wenn es zu laut wird, müsst ihr ein Zeichen geben, denn ich kann dann etwas leiser, oder der Bruder kann runterschrauben. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wir leben in einer Zeit, in der man ungeheuer viel machen kann. Kann man Reisen machen in die Türkei oder nach Ägypten, man kann sich neue Möbel kaufen, man kann tollste Frisuren haben, in der Kleidung kann man alles machen, man kann Autos kaufen, jede Menge, man kann ein Haus bauen. In unserer Zeit ist alles möglich. Es hat es überhaupt noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Denkt an eure Voreltern, eure Großeltern, was die in Armut gelebt haben. Und was wir alles heute zur Verfügung haben. Alle reden von Krise, aber die kommt ja erst. Wir werden die Augen aufmachen, was in den nächsten Jahren an Armut auf uns zukommt. Aber im Moment schöpfen wir alle noch aus dem Vollen. Und da ist unheimlich viel da. Und in solch einer Zeit, da hat jeder von uns den Wunsch und sagt: Ich möchte möglichst viel vom Leben haben, was es nur bietet. Nur nichts rauslassen. Mensch, genießen, genießen. Den höchsten Luxus beim Essen, und ich möchte reisen, ich möchte mich vergnügen, ich möchte das Leben haben, was es überhaupt nur geben kann. Es gibt ja eine Panik, die kennt ihr auch, die Torschlusspanik. Die Angst, das Leben könnte vorbei sein, bevor man es überhaupt richtig entdeckt hat. Und von dieser Torschlusspanik sind ganz viele Leute befallen. Das Tor schließt sich, und dann war das eigentlich alles in meinem Leben. Ihr könnt heute 70-Jährige fragen, die sagen: Das kann es doch nicht gewesen sein, mein Leben. Ich sage: Aber du hast doch Schönes gehabt. Ah, das war es doch nicht. Ich suche immer noch. Wo ist denn das Leben? Es ist halt ganz schwierig, wenn der Gleichaltrige ansieht von euch jungen Leute, wie die jungen Leute sagen: Ich habe ganz viel vor, ich will mich weiterbilden, ich will beruflich weiterkommen, ich möchte Karriere machen, ich möchte viel verdienen, ich möchte ganz große Pläne, was man alles in diesem Leben wichtig und notwendig findet. Aber man kann plötzlich auch merken: Halt mal, ich habe das Wichtigste im Leben verpasst. Wahrscheinlich wird das vielen Menschen gar nicht bewusst. Die sind so mittendrin. Ja, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Was ist denn das Wichtigste? Wenn man das Wichtigste auf einmal verpasst hat. Bei dieser Geschichte sagen manche: Ja, no, das war der reiche Mann. Reiche Leute, die werden heute sowieso angegriffen. Die Boni einschieben, die Banker und so, die also geldgierig sind und alles haben. Aber wenn Jesus die Geschichte von dem reichen Mann erzählt, hat er gesagt: Ihr seid ja alles so reiche Leute. Wir sind ja reiche Leute. Verglichen mit weiten Teilen der Welt sind wir unheimlich reiche Leute. Wir sind Millionäre, weil wir uns alles leisten können. Und es ist eine große Gefahr, dass man über all dem vergisst: Halt mal, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Dass der Purpur hatte und Leinen, echtes Leinen, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wenn ich im Urlaub meine Blue Jeans anziehe, fühle ich mich noch reicher als der reiche Mann mit seinem Purpur. Da fühle ich mich wohl und meine Turnschuhe anhaben, so geht es euch ja auch. Wir kleiden uns so, wie es uns gerade Mode macht, leger und locker. Aber wir haben alles, was wir begehren. Und Jesus macht das auch gar nicht madig. Ihr werdet im ganzen Neuen Testament keinen Satz finden, wo Jesus sagt, man dürfte die Dinge nicht genießen in dieser Welt. Ihr dürft euch freuen am Essen. Jesus kritisiert das auch nicht an dem reichen Mann, dass der alle Tage herrlich und in Freuden lebt. Ihr dürft euer Leben genießen mit all dem Schönen, was ihr habt, mit eurem Jugendleben, mit all dem, was ihr euch leisten könnt. Und was alles schön ist in dieser Welt, das ist eine wunderbare Gabe. Wir sind ja gern so neidisch und dann reden wir, da gibt es einen, der hat noch mehr Geld und dann wollen wir dem nachgucken und sagen, das ist doch nicht recht. Sondern schlimm ist nur, wenn man am wichtigsten, am allerwichtigsten vorübergeht. Und dann nützt überhaupt nichts all das Schöne, was man genossen hat, wenn man das Wichtigste verpasst und nicht findet. Darum müssen wir zum ersten Mal ansehen, was eigentlich uns Jesus sagen will. Jesus zeigt uns, wie unser Leben aus der Sicht Gottes aussieht. Wir gucken es immer bloß von uns aus an. Da vergleichen wir uns, der hat mehr und was wir noch alles machen können. Wir sehen die großen Angebote, die sich bieten. Aber Jesus macht das Tolle, sagt, guck mal, wie das Leben von Menschen aus der Perspektive Gottes aussieht. Russland hatte einmal eine große Kaiserin, die Katharina die Große. Und die hat von der Türkei viel Land am Schwarzen Meer erobert. Dazu gehört die Krim. Und die Kaiserin hat einen vertrauten General gehabt, der ihr dieses Geschäft gemacht hat, diese Krim zu erobern. Und er hat der Kaiserin einmal zeigen wollen, dieser General Grigor Alexander Potemkin, hat der Kaiserin mal zeigen wollen, was das für ein wunderbares Land ist, die Krim. Und das ganze Schwarzmeergebiet, das deutsche Russland, dazu kam. Und dazu hat er sich eine List ausgedacht und er wollte der Kaiserin zeigen, was das für wunderbare Dörfer sind. Aber da wohnten gar keine Menschen, die waren durch den Krieg vertrieben. Und dann hat er Häuser bauen lassen, aus Stangen, aus Stoff. Das war nur noch die Fassade. Und da waren vorne die Fenster aufgemalt und die Türen. Und wenn man aus der Ferne vorbeifuhr, haben wir gesagt, das ist toll, dahinter kommt wieder ein Dorf und da ist ein Kirchturm. Und das ist ja großartig. Aber wenn man es von der Rückseite aus betrachtet hat, aber halt mal, das ist doch bloß eine Attrappe. Das ist doch nur hingemacht. Da ist doch nichts dahinter. Das ist nur leer. Und genauso sagt Jesus, so ein Potemkinsches Dorf. Ein Potemkinsches Dorf, pass mal auf, dass dein Leben kein Potemkinsches Dorf ist. Das nur nach vorne gut aussieht, aber wenn man hinten her guckt, da ist überhaupt nichts dahinter. Und von der Rückseite aus betrachtet, war das nur eine Schau, aber gar nichts dran. Das war nur angemalt, angepinselt. Und was ist denn an deinem Leben dran? Das will uns Jesus zeigen. Und dazu erklärt er uns die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Guck mal aus der Sicht Gottes von hinten her das Ganze an und du kannst das erst richtig begreifen, wenn das eintritt, was bei jedem von uns absolut sicher kommt, der Tod. Beim einen kommt es früher, beim anderen kommt es später. Es kann sein, einer von uns erlebt es noch dieses Jahr, andere erlebt es in 3 Jahren. Bei alten Leuten darf man dieses Thema gar nicht ansprechen. Im Seniorenkreis ist das ein Tabuthema. Rühr das nicht an, denn die alten Leute, neulich im Altenheim war ich, da waren alte Leute und eine Frau besucht, auch die halbseitig gelähmt war. Und die saßen am Kaffeetisch, so sind sie hin. Und dann sage ich, vielleicht dürfen sie bald in die Ewigkeit zu unserem Gemeindeglied. Es war eine gläubige Frau, da saß daneben eine andere, die war schon 95. Ich gesagt, das dürfen Sie nicht sagen, ich möchte leben. Mit 95 hatte ich noch nicht wollen, dass man da von der Ewigkeit redet. Ich bin froh, bei jungen Leuten kann man davon reden, weil junge Leute viel realistischer damit rechnen können. Was ist, wenn ich sterbe, wenn mein Leben endet, dann stehe ich von Gott. Und was habe ich denn dann, was habe ich dann mit meinem Leben? Es stimmt ja nicht, wie viele sagen, dass der Tod alle gleich macht. Im Tod, sicher, da nimmt man nur sein Leichen, das nimmt man nicht mal mit, sein Leichenhemd, nicht mal den schönen Sarg nimmt man mit. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied. Da gibt es einen ganz großen Unterschied, dass der eine in der Hölle ist und der andere ist in Abrahams Schoß. Der Mann, der hat im Leben alles gehabt, was man sich denken kann. Er hat keinen Wunsch ausgelassen. Er hat Partys gefeiert. Er hat die Lebenslust genossen. Mit Witz und Geist hat er seine Feste gemacht und hat Freunde die Menge gehabt. Von Kleidung her war nie ein Problem und angestellt. Und im Sterben ist er der ärmste Schlucker. Ein armer Tropf, der sogar Durst hat nach einem Tropfen Wasser und ihn nicht mehr kriegt. Jetzt möchte ich noch ein Wort dazu sagen, dass wir den reichen Mann richtig einschätzen. Manche sagen, ja, das war eben, weil er reich war. Das stimmt nicht. Jesus hat die Reichen nie verurteilt. Es gibt in der Bibel auch Reiche. Der Abraham war auch reich und der ist ja im Himmel. Und der David war reich und der Daniel war ein hoher Regierungsbeamter. Das hat Jesus in der Bibel nie schlecht gemacht. Hat Jesus nie schlecht gemacht. Es soll auch keiner sagen, der reiche Mann sei nicht sozial gewesen. Also ich hätte mir das nicht bieten lassen, dass vorne bei der Garage ein Bettler mit lauter Geschwüren liegt. Das ist doch unappetitlich. Ich sage, gehen Sie bitte zur Wohlfahrt und lassen Sie sie einweisen ins Asyl oder wo. Aber hier bei mir in meinem Grundstück bleiben Sie bitte weg. Wenn dann die Gäste abends bei der Party kamen, sagten sie, du, schaff doch den Mann da vorne weg. Da habe ich gar keinen Appetit mehr auf die Brötchen nachher und was da gibt. So ein armer Mann, das ist ja wirklich etwas Ekliges. Aber er hat das ertragen, sagt, ich wüsste, das gehört auch zu unserer Welt und das soll hier seinen Platz haben. Vielleicht hat er sogar ihm immer wieder was reingelegt in seinen Hut. Eine milde Gabe. Also steht alles nicht da, dass er da irgendwas versäumt hätte. Und interessanterweise, der kannte sogar die Bibel. Das kommt ja nachher. Die haben doch die Bibel, auch seine Brüder, die haben die Bibel. Also nicht, dass er meint, dass er nicht irgendwo angesprochen gewesen vom Glauben, sondern das Entscheidende war, dass er in seinem ganzen Leben den lebendigen Gott nicht gefunden hat. Vielleicht hat er über Gott auch geredet, vielleicht hat er diskutiert, vielleicht hat er einen Gesprächskreis gesucht, wo man fromme Themen behandelt hat. Ist ja interessant, er hat auch keinen Namen. Lazarus hat einen Namen. Wir wissen nicht, wie der reiche Mann geheißen hat und sein Name steht auch nicht im Buch des Lebens. Und das ist das Allerschlimmste, was in diesem Leben passieren kann. Das Schlimmste ist nicht, wenn man durch eine Prüfung durchfällt. Das Schlimmste ist nicht, wenn das Haus abbrennt. Das Schlimmste ist auch nicht, wenn man krank wird. Das Schlimmste ist auch nicht, wenn man arbeitslos ist. Das Allerschlimmste, wenn man im Sterben den lebendigen Gott nicht hat, der uns hält und der uns trägt. Wenn man verloren ist und gar nichts mehr hat, im Tode mit leeren Händen dasteht. Und der arme Lazarus? Und der arme Lazarus, was hat denn der? Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, ist eine Gleichnisgeschichte. Also eine Geschichte, die Jesus nur deshalb erzählt hat, um uns an dieser Geschichte etwas zu verdeutlichen. Dann hat das ja einen Sinn, dieser Name Lazarus, das ist aus dem Hebräischen, Lazar, und das heißt Erbarmen. Gott hilft, würden wir auf Deutsch sagen. Gott hilft. Aber man sieht es auch in der ganzen Geschichte, was Jesus erzählt. Der Lazarus hat ein schreckliches Leben. Man kann nur Mitleid haben mit diesem armen Menschen, der gar nichts weiter hat, aber er hat im Tode Gott, der ihn aufnimmt in seinen Armen. Nur die Gnade Gottes. Wie arm der Lazarus war, das müssen wir uns nochmal genau ansehen. Da steht da, dass die Hunde gekommen seien und hätten ihm die Wunden geleckt. Also wir haben ja eine komische Einstellung zu den Hunden, die gibt es nur in Europa. In der dritten Welt, in Afrika, sind die Hunde Ungeziefer. Entschuldigen Sie, da kommen nachher 5 Leute auf mich zu und wollen mich da überzeugen, dass Tierliebe wichtig ist. Wir haben alle die Tiere sehr lieb, wir dürfen Tiere nicht quälen. In der dritten Welt sind Tiere Ungeziefer wie Ratten. Hunde ganz besonders. Und wenn die Hunde die Wunden geleckt haben, da hatten die lauter Bakterien dran und da gab es schreckliche Infektionen bei dem armen Mann. Der hat immer gesagt, haut ab, und die Hunde kamen wieder und leckten da rum, das war schrecklich. Und die haben sich dann entzündet. Also das ist nicht, dass einer meint, oder hat ja noch die Hunde gehabt, aber das war für ihn eigentlich eine Gewalt. In der ganzen Bibel ist das so. In der Bibel kommen die Hunde gar nicht gut weg. Und da sehen wir, wie arm der Lazarus war mit seinem Leiden. Sagen ja immer wieder die Ungläubigen, wenn wir anfangen von der Ewigkeit zu reden, von der Freude auf dem Himmel, sagen sie, die alten Sprüche, die die kommunistischen Führer gemacht haben, die Lenin dann gehabt hat und die schon die großen Philosophen haben, die haben gesagt, wenn du zum Himmel blickst in deinem Glaubensleben, dann wirst du lebensuntüchtig. Das sei das Allerschlimmste. Und die haben dann gesagt, schon die Philosophen, die vor den Kommunisten waren, wir wollen nicht die Leute zu Kandidaten des Jenseits machen, sondern zu Studenten des Diesseits. Wir wollen hier unsere Situation bewältigen und wir wollen hier das Paradies machen. Was dabei rauskam, haben wir ja erlebt. Und deshalb sind viele Christen immer wieder ein wenig gehemmt und sie wollen nicht über die Ewigkeit reden. Aber dabei ist es ganz entscheidend wichtig. Was hat denn eigentlich schon Lazarus von diesem Leben? Und es gibt in dieser Welt nicht bloß einen Lazarus, es gibt Millionen und es gibt Hunderte von Millionen arme Menschen, die in dieser Welt nur leiden, eine coole Existenz haben. Und ich finde das so toll, dass die Bibel eine Hoffnung hat und sagt, da ist noch etwas, was kommt, das Schönste kommt noch. Und das ist eine große Zukunft. Das ist ja so dumm von dem reichen Mann, dass er bloß im Diesseits lebt. Es gibt auch Arme, die nur im Diesseits leben, die nur sagen, das, was heute geschieht und das, was ich in der Hand habe und was ich essen kann, das zählt. Das ist ja dumm, wo doch das Entscheidende erst noch kommt. Und das ist so wunderbar, dass dieser Lazarus eine Hoffnung hat. Ihr lieben jungen Leute, freut euch doch, wenn er das einmal eine Perspektive zu haben, über den Tod hinaus, und zu sagen, Mensch, ich plane mein Leben nicht bloß für diese kurze Zeit meines vergehenden Lebens, sondern ich plane weit über den Tod hinaus. Und ich fürchte die Stunde meines Sterbens gar nicht, weil ich eine Hoffnung habe, die viel, viel größer ist. Klugheit ist einer, der wirklich weiterdenkt als nur an die Tagesereignisse. Klugheit ist einer, der wirklich sein Haus bestellt und sagt, Mensch, ich möchte weiterdenken. Jesus hatte ganz ähnliche Gleichnisse erzählt von dem reichen Kornbauer. Der war auch schon ein Mann, der war auch nichts Böses. Der hat richtig geplant und geschafft. Und wo lege ich mein Geld richtig an? Und ich will meine Scheunen erweitern. Ich muss neue Maschinen kaufen. Man muss die Produktion erhöhen. Ist doch alles nicht schlecht. Aber er hat darüber vergessen, dass das Leben plötzlich abbricht. Und was hast du dann bereitet? Was ist dein Leben eigentlich wert? Und darum müssen wir immer wieder denken, wir bringen das Allerwichtigste, wenn wir das vom Wort Gottes weitersagen, dass wir Menschen daran erinnern, Mensch, hast du dein Leben überhaupt vorbereitet, dass das weitergeht? So, das war der erste Punkt, den wir hier hatten, wie Gott unser Leben einschätzt. Wie Gott unser Leben einschätzt. Von der Rückseite aus betrachtet, was ist in unserem Leben dran? Jetzt kommt ein anderer Punkt, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Halten wir noch mal einen Moment inne. War Beerdigung, feierlicher Moment, sie kommen alle mit den schwarzen Krawatten und feierlich angezogen, es duftet nach Parfüm bei den Damen, war ein heißer Tag, der Mann wird beerdigt, in Israel wird er sehr schnell beerdigt, noch am gleichen Tag. Und der Pfarrer hält eine schöne Predigt und sagt, es war ein lieber Mann und er war fromm. Und er hat viel sozial Gutes getan und er bleibt uns immer in Erinnerung. Und wie wird seine Ehefrau um ihn trauen? Und kennt ihr all die Sprüche, was bei der Beerdigung so gesagt wird. Aber das Entscheidende wird meist nicht angesprochen. Es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Ich habe ja viele Gespräche mit Trauernden geführt und habe auch viele Leute begleitet auf diesem letzten Weg zum Friedhof. Und interessant war, dass die meisten Leute immer sagten, ha, jetzt ist er erlöst. Jetzt muss man ja vorsichtig sein mit trauernden Leuten. Ich hätte immer gern gesagt, sind Sie sicher? Sind Sie sicher, dass er erlöst ist? Vielleicht war es Feigheit von mir. Habe ich Angst gehabt, dass man mich rausschmeißt als Pfarrer. Wie oft habe ich das gehört? Der Oma geht's jetzt gut. Sind Sie eigentlich sicher, ob es der Oma jetzt wirklich gut geht? Das waren alles Leute, die mit Gott nichts am Hut gehabt haben. Und das ist die Redeweise. Jetzt geht es der Oma gut, jetzt ist sie erlöst. Für die Angehörigen ist wichtig, jetzt haben sie keinen Pflegefall mehr. Jetzt ist das Haus da, jetzt kann die Tochter in das Zimmer rein und so. Wie ist man so plant im Leben? Und es ist bloß nur Grabpflege abzuwickeln, ist auch viel einfacher. Und schließlich, sie war ja auch schon sehr alt. Für viele Leute ist auch etwas in Ordnung gekommen. Jetzt ist auch wieder gut, man kann wieder weitermachen. Aber das Entscheidende ist doch, es gibt einen zu spät. Es gibt einen zu spät. Und viele Leute haben in ihrem Leben das überhaupt noch nie gesagt bekommen. Es gibt einen zu spät. Man kann in diesem Leben das Wichtigste versäumen. Ich habe viel sterbende Menschen besucht. Ich kann es fast an einer Hand aufzählen, wo sich Leute noch auf dem Sterbebett bekehrt haben. Die meisten Leute waren viel zu verbockt. Ich habe recht gelebt, mein Leben war okay. Man konnte auch gar nichts sagen oder fragen, haben Sie noch etwas, was Sie bewegt im Sterben? Und darum ist so wichtig, dass man in guten Tagen, so wie ihr, in guten Tagen das festmacht in seinem Leben und klar macht, es gibt ihn zu spät. Und da gibt es kein Zurück mehr. Ich würde mal ganz ketzerisch sogar sagen, vielleicht hat der reiche Mann sogar geglaubt, dass es einen Gott gibt. Ich glaube an Gott. Es glauben viele Menschen der Welt in allen Religionen an irgendeinen Gott. Aber er hat ihm nie gehorcht. Das Glauben ist gar nicht das Problem, das Gehorchen ist das Problem. Leben mit dem Gott nach seinem Wort. Selig seid ihr, so ihr es tut. Selig seid, nicht das Herr sagen, sondern tust du es auch wirklich. Lebst du das wirklich? Und hinterm Tod, auf jeden Fall, es geht weiter, hebt der reiche Mann seine Augen auf. Jetzt hat er zum ersten Mal einen Weitblick. Er hat bisher immer gemeint, ich lese Zeitung, ich gucke Fernsehen, ich hab von allem Informationen da. Nein, jetzt hat er erst den Weitblick. Hinterm Tod hebt er seine Augen auf und sieht auf einmal die ewige Welt. Und das ist so erschütternd, Dankeschön, das ist so erschütternd, was er plötzlich sieht, die Hölle. Es gibt verschiedene Worte in der Bibel drüber, die Hölle. Das ist ja oft eine Diskussion, glaubst du, dass es Hölle gibt? Die Bibel sagt es. Es gibt ein Verworfensein. Werft ihn hinaus, erzählt Jesus in anderen Gleichnissen. Den, der kein hochzeitliches Kleid anhat. Da steht drin von der Scheidung zwischen Böcken und Schafen am jüngsten Gericht. Dann steht da drin in der Bibel, dass man die faulen Fische aus dem Netz zieht und sie wegwirft. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Es gibt die große Scheidung. Zum ersten Mal sieht er den Ort der Qual. Was ist denn Hölle? Um es Menschen richtig deutlich zu machen, ich würde euch immer bloß raten, dass er Menschen sagt, was Hölle ist. Du darfst leben ohne Gott. Gott zwingt dich nie zu etwas. Es gibt ja viel Zwänge. In der Kirche muss man Opfer reinschmeißen oder man muss mitsingen, wenn das Liederbuch aufgeschlagen ist. Da haben Leute immer gesagt, ihr müsst überhaupt nichts bei Gott, müsst ihr nichts tun, müsst kein Opfer reinschmeißen. Aber vor allem, du darfst dein Leben selber leben. Gott ist für absolute Freiwilligkeit. Du darfst ohne Gott leben, du darfst seine Gebote vergessen, du darfst Gott ins Gesicht spucken, sagen, ich will nicht, du darfst ablehnen, dass die Bibel zuschlagen, sagen, ich will keine Bibel lesen. Und du kannst sagen, ich will von seiner Gnade nichts wissen, von seiner Begebung, von seiner Vergebung. Und ich darf sogar, kann weitermachen, ich brauche den Sonntag nicht heiligen, ich darf die Ehe brechen, ich darf stehlen. Sagst den Leuten so, du darfst alles machen ohne Gott. Gott wird dich nie hindern, Gott wird dich nie aufhalten, Gott wird dich nie zurückweichen. Du musst auch gar keine Sünden bekennen. Du musst auch nicht die Gnade annehmen, die Vergebung annehmen. Und du darfst auch ohne Gott leben, bis in deine Todesstunde. Aber das ist Hölle. Ohne ihn leben, seine Vergebung ausschlagen und in Ewigkeit ohne Gottes Frieden leben, ohne sein Erbarmen, ohne seine, das ist Hölle. Und ich würde gar nichts anderes den Leuten sagen, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Es gibt kein Zurück mehr. Man trifft ja immer wieder Christen, das ist fast ein unerschöpfliches Thema, ich wurde immer wieder darauf angesprochen, die sagen, ist nicht so, dass am Ende doch alle gerettet werden. Ich sage mal, wo steht das eigentlich in der Bibel? Da bringen sie immer einen Begriff, den will ich hier gar nicht wiederholen, aber da steht er gar nicht. Den findet man in der Bibel gar nicht. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass es eine Hintertür gäbe für die, die in dieser Welt Christus abgelehnt haben. Sonst gibt es kein Zurück mehr. Das ist erschütternd. Wer ohne Christus leben will, darf das. Und er braucht Gott gar nicht annehmen. So war es wie beim reichen Mann. Und da war er. Aus einem Ort, wo es kein Zurück mehr gibt. Ein Ort der Qual. Weil er sagt, Mensch, was war ich für ein törichter Mensch, dass ich das Wichtigste nicht bedacht habe, dass ich das Angebot der Gnade Gottes nicht ergriffen habe. Dass ich mich habe betrügen lassen von so vielen anderen Angeboten. Und das heißt, die Bibel verloren gehen, verworfen sein, weggeworfen werden. Und das ist das Allerschlimmste. Und ich bitte euch, macht keine langen Diskussionen, sagt zu den Leuten bloß, wir können sie abwarten. Ihr braucht niemanden begnaden. Sagt, für mich ist das das Entscheidende gewesen. Ich habe gehört, dass der Gnadenruf Gottes seine Zeit hat und seine Stunde, wo man es ergreifen muss. Und ich will heute auch fragen, hast du es wirklich ergriffen? Ist Jesus dein Herr? Lebst du wirklich mit ihm? Hast du das bewältigt, was einmal in deiner Todesstunde kommt? Bist du heute schon sicher, den Freispruch im jüngsten Gericht zu haben? Sonst bringt dein Leben heute in Ordnung. Und schlaf abends nie ein, ohne mit Jesus reinen Tisch gemacht zu haben. Sagt Jesus, ich will dir gehören im Leben und im Sterben. Denn die wichtigste Sache ist, dass man es ergreift, solange man diese Einladung hört. Und das will Jesus uns ganz drastisch sagen. Es gibt ein zu spät. Mancher sagt uns Jesus, dass man einander wiedererkennt. Ich denke, das darf man ruhig sagen, zum Gleichnis. Der reiche Mann erkennt den Lazarus wieder, obwohl er wo ganz anders ist. Der reiche Mann sieht manches sogar und er wendet sich an den Abraham. Aber der Abraham ist die falsche Adresse. Er sieht Jesus nicht. Das ist das Furchtbare. Er hat die Versöhnung Gottes nie gewollt. Er hat die Vergebung nie angenommen. Und darum gibt es keine Hoffnung für ihn. Abraham kann ihn nicht retten. Es kann uns nur einer retten aus dieser Verlorenheit in der Hölle. Und das ist Jesus durch seinen Kreuzestod. Und es gibt keine andere Rettung in dieser Welt. Und darum hat alles gar keinen Wert. Wie Jesus das hier sagt, erschütternd. Es ist eine tiefe Kluft. Ein ganz, ganz tiefer Graben. Und es ist erschütternd, dass in der Christenheit das immer wieder verschwiegen wird. Eigentlich ist das Wichtigste, was wir den Menschen sagen müssen. Ich bitte euch immer, sagt es nie so, dass der andere meint, ihr wollt von oben herunter ihn verdammen. Sagt es nochmal, wenn du wissen würdest, ich möchte doch bloß, dass du nicht an diesen Ort kommst, der Verlorenheit, der Verlassenheit. Ich wollte doch, dass du gerettet wirst. Dass wir es begreifen, da steckt die Liebe dahinter. Wir wollen alles vermeiden, was nach Zwang aussieht. Aber dass wir es einem Menschen sagen, du, das treibt mich. Darum besuche ich dich, darum gehe ich auf dich zu, dass du das entdeckst. Es ist eine große Kluft und niemand kann von hier nach dorthin kommen oder von dort nach hierher kommen. Und das ist so etwas Grausames und das muss man immer wieder sagen, das ist das Wichtigste. Das dürfen wir vom biblischen Zeugnis nicht unterschlagen. Was ist das für eine schlimme Sache, wenn wir Menschen gegenüber das Wichtigste unterschlagen und die Menschen laufen drauf zu, wo sie umkommen. War gerade im Allgäu, da sind die Wege zugesperrt, jetzt wegen der großen Lawinen, war überall zugesperrt und ein großer Schild, kein Fußgänger darf reingehen, weil die Lawinen kommen. Und erst heute bei diesem nassen Schnee noch, jetzt wird es ganz schlimm im Allgäu, aber da warnen wir Leute. Sagen, dann lauf du nur mal zu, kannst deine Erfahrungen machen. Wenn wir wissen, das ist gefährlich, wenn das bloß um Lawinen geht, aber wenn es um ewiges Heil geht, wollen wir das sagen. Und wie oft hat Jesus von diesem großen Ernst gesprochen, dass man verloren gehen kann. Wir wollen es keinem gegenüber verschweigen, diesen großen Ernst. Es gibt ein zu spät. Noch ein letztes, noch ist es Zeit. Noch ist es Zeit, wir leben ja noch. Und der reiche Mann sagt, aber ich habe ja noch 5 Brüder. Und das ist schön an ihm, dass er sich sorgt für seine Brüder. Auch das sehen wir, es war eigentlich ein ganz feiner Kerl, der reiche Mann. So schlecht war er gar nicht. Er hat nicht nur an sich gedacht. Er hat auch an seine Brüder gedacht und hat gemeint, die müssen doch das wissen, die muss man warnen, dass sie nicht verloren gehen. Aber Jesus erzählt in diesem Gleichnis eine ganz wichtige Wahrheit und sagt, es ist gar nichts Zusätzliches mehr nötig. Jeder hat die Bibel, und da war es nur das Alte Testament. Sogar das Alte Testament allein genügt schon, um genügend Warnung zu haben, nicht verloren zu gehen. Aber der reiche Mann sagt, also die Bibel lesen die ja nicht. Ihr kennt ja das Problem. Ja, die Bibel, die lesen die nicht. Wenn wenigstens ein Toter auferstünde vom Grab, das wäre was. In der Bildzeitung große Schlagzeile. Toter, Interview, erstes Interview und so weiter. Wie ich in der Fabrik gearbeitet habe, habe ich ja viel gelernt, was mir sonst im Elternhaus nicht zugänglich war. Und er war immer so nett mit diesen Männern da zu arbeiten, Gesenkschmiede bei Daimler-Benz. Und da haben die Männer immer gesagt, wenn da im Stuttgarter Pragfriedhof ein Toter auferstünde, und er würde da runter die Heilbronner Straße runterlaufen in seinem Leichenhemd, dann würde ich glauben. Genauso haben sie es gesagt. Wenn ich einen Toten begegnen würde, der richtig tot war, richtig tot, und nicht bloß aus der Intensivstation so halbtot, sondern richtig toter aus dem Sarg rauskommt und er nicht scheintot war, sondern wirklich, dann würde ich glauben. Und Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe den Arbeitern immer gesagt, das ist doch passiert. Da ist einer vom Grab auferstanden, der 3 Tage tot war. Da sagen die, ja, der zählt natürlich nicht. Jesus, der zählt natürlich nicht. Und da sehen wir schon, ein Spektakel, die Leute wollen ja immer ein Wunderzeichen haben, irgendwas ganz Extremes, wenn das passieren würde, dann würde ich auch glauben, stimmt doch gar nicht. Wenn Sie die Propheten nicht lesen, da geht Jesus wieder nur aufs Alte Testament, tut das Glauben, ist deshalb so schwierig, weil es meine ganze Lebensziele auf den Kopf stellt. Und ich darf euch ganz einfache Erfahrungen machen. Glauben ist nie ein Denkproblem. Mit dem Kopf kann es Gott sowieso nie begreifen. Sondern Glauben ist immer ein Gehorsamsproblem. Menschen wollen nicht leben nach dem Willen Gottes. So ist es bei mir gewesen, darum habe ich oft Nein gesagt. Und darum ist das Gehorchen im Glaubensentscheidende. Das Tun. Ich kann das so lange vor mir herschieben und ich bitte euch, dass ihr in euren Bibelstunden nie Diskutierclubs habt und dass ihr sagt, ihr habt da nächtelang durchdiskutiert, ihr könnt es wieder probieren, über den Kopf geht es gar nicht. Es geht über das Gewissen, dass ein Mensch erkennt, Gott sagt zu mir und ich weiß doch, was Gott will und ich weiß doch auch, dass es richtig ist. Jeder Mensch muss doch, wenn er ehrlich ist, zu sich selber zugeben, was das Wort Gottes sagt, ist doch wahr. Ich kann es doch selber spüren, denn jeder kann doch prüfen, dass Sünde nicht glücklich macht. Wo soll Sünde denn glücklich machen? Welches unrechte Geld in deiner Tasche will dich denn glücklich machen? Welche Lüge will dein Leben denn erheben? Das gibt's doch gar nicht. Welche Unreinheit, welcher Ehebruch soll ein Mann glücklich machen? Gibt's doch gar nicht. Was die Liebe macht doch glücklich. Und darum ist es nötig, was das Leben überhaupt erst erfüllt macht und lohnend macht, auch in dieser Welt. Die Güter, die man hat, nicht das Geld, das man hat, nicht die Lust, die man empfindet, sondern dass mein Leben auf Gott hingelebt wird. Dass das Allergrößte ist, was ich leben kann in dieser Welt, dass Gott mir hier schon für mein Leben die ganze Freude und die ganze Erfüllung gibt. Und das darf ich euch sagen, das ist gar kein armes Leben, das Gott gibt, sondern es ist die Fülle. Man hat seine Bewahrung, seine Behütung, man hat die Weisung Gottes. Man kann so viel lernen, es ist das Höchste, was man überhaupt finden kann. Und das Wunderbare, dass sogar Und da ist der Lazarus ganz wichtig. Selbst der, der leiden muss, hat in seinem Leben noch eine ganz große Erfüllung, dass er sagt, das Schönste kommt noch. Das Wunderbare, dass diese Perspektive ganz anders aussieht, weil im Licht der Ewigkeit auch das Leiden nur zeitlich ist, so sagt mal Paulus, nur zeitbedingt, kurze Zeit und dann aufhört. War in meiner Gemeinde unterwegs und habe einen 95-jährigen Mann besucht. Habe einen anderen dabei gehabt, es war ganz interessant. Ich habe ihn gar nicht gekannt, das war außerhalb meines Gemeindebezirkes. Und ich habe da gesagt, ich soll doch mal zu dem reinschauen, es war ein Verwandter und ich soll ihn grüßen und so weiter. Und das war dann sehr schön, er hat sich sehr gefreut. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann frage ich ihn, ja, und wann ist Ihre Frau gestorben? Dann sagt er, vor 3 Jahren. Ich sage, ja, und wie war Ihre Krankheit? Dann sagt er, ach, sie hat 3 Jahre lang ganz schwer gelitten. Und wie er das so erzählt, das rührt mich dann immer. Und er sagt, sie war ganz gelähmt, sie lag im Bett, keine Verdauung ging, man musste alles rausholen, war immer mühsam und schwer. Und er sagt, das war ja furchtbar, die Schmerzen und die Leiden. Und da guckt er mich ganz verwundert und sagt, schwer, sagen Sie. Es war die schönste Zeit unseres Lebens. Ich verstehe ich nicht. Schönste Zeit, wie Ihre Frau krank lag. Da hat er gesagt, wegen 1. Korinther 13, wegen der Liebe. Wir haben unsere Liebe durchlebt, erst in dem Schweren. Und ich muss heute sagen, es war die schönste Zeit. So nah sind wir unserer Liebe noch nie gekommen. Meine Frau war dankbar für jeden kleinen Dienst, den ich hier getan habe. So sieht manches von hinten her ganz anders aus, als wir meinen. Die kleinen Dienste sind bedeutsam, die kleinen Liebesaufgaben. Du, die alltäglichen Dinge, die du tust mit Gott in dieser Welt, weil Gott überhaupt erst den Sinn gibt. Du bist nie der Menschenknecht, sondern mit allem, was du tust, ob du Single bleibst oder verheiratet bist, ob du Kinder hast oder kinderlos bist und was dein Leben auch ist, wo du im Beruf bist, die ganz alltäglichen Berufsaufgaben, ob du im Büro arbeitest oder in der Fabrik oder in der Landwirtschaft, wo du bist, du machst es für Gott und mit ihm. Und da will Gott wirklich, dass er in der Mitte steht, dass du jedes Alltägliche mit ihm tust. Und das bekommt erst von Gott her seine wunderbare Bedeutung. Und es stimmt gar nicht, dass das Leben herrlich und in Freude ist, was der reiche Mann gelebt hat. Es war alles ohne Gott gelebt. Leer und sinnlos. Und die Nähe und Barmherzigkeit Gottes hat er gar nie erfahren. Und dann noch ein anderes Beispiel. Hofacker-Konferenz im Stuttgarter Hospitalhof. Wir hatten bei der Mittagspause so eine Begegnung mit vielen Menschen. Und da kommt eine schwarz gekleidete Frau auf mich zu. Ich kannte sie nicht. Und sie erzählt mir, sie käme aus dem Vilstal. Ich habe schnell noch ein paar junge Leute hergeholt und gesagt, das müssen wir aus dem Mund dieser Frau hören, was sie uns jetzt erzählt hat. Sie war ganz erregt, sie sei ganz weit weg von Gott gewesen. Und ihr 8-jähriger Enkelsohn hätte Krebs bekommen. Er ist dann an Krebs gestorben, aber sie hat ganz ohne Gott gelebt. Und dann hat irgendjemand ihr eine Kassette gegeben, von der letzten Evangelisation, die Wilhelm Busch im Stuttgarter Kursaal in Cannstatt gehalten hat, 1966, war eine uralte Kassette. Und die Frau hört das und kommt zum Glauben an Jesus. Mit dieser alten Kassette, erzählt mir das im Hof des Hospitalhofs in Stuttgart. Und da sagt sie zu mir, sie merkt, ich bin ja immer so, mich rührt das so, wenn ich Menschen merke, die so leiden müssen, mir laufen die Tränen runter, wie sie das erzählt, sagt, nicht heilen, nicht heilen, nicht heulen. Ich habe diesem jungen Buben noch von Jesus erzählt. Er ist im Glauben an Jesus mit 8 Jahren heimgegangen. Sagt sie, aber jetzt kommt das Wichtigste noch. Die Mutter glaubt nicht. Meine Tochter glaubt nicht. Und ich habe ihr jetzt das Jesus unser Schicksal geschenkt. Aber sie sagt, ich glaube nicht, dass der Wilhelm Busch ein ehrlicher Mann ist. Und ich sage immer, das muss er auch gar nicht glauben. Das Wichtigste ist, dass Jesus ein ehrlicher Mann ist. Und dass der dir das Leben gibt, dann sagt sie, jetzt beten Sie doch für meine Tochter. Der Enkelsohn ist im Sterben zum Glauben gekommen. Aber meine Tochter verpasst das Wichtigste und Größte, was das Leben ausmacht. Das erfüllende, lohnende und reiche Leben, das Jesus geben kann. Und das hat Jesus uns mit diesem Gleichnis so eindrücklich machen wollen, dass wir es nie mehr vergessen können. Und dass wir Jesus ergreifen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du so klar redest und so deutlich. Herr, bewahre uns vor der Trägheit, wo wir doch das immer weiterschieben, dass wir unser Leben ordnen vor dir und dass wir es auch denen weitersagen können, denen wir begegnen. Ach Herr, lass doch heute noch viele aufwachen und das Heil ergreifen, das du schenkst. Amen.